Morgen miteinander. Noch nicht geschmolzen? Dann braucht es die Predigt doch noch. Genau. Unsere Thematik, eine sehr wichtige Thematik, wenn wir ins Leben hineinschauen. Er war ein ganz normales Kind. Und so verlief sein Leben anfangs auch. Im Alter von 18 Monaten hörte er aufgrund einer Drüsenfehlfunktion auf zu wachsen. Das bereitete seinem Vater das Ende seiner Träume. Und eines Tages, als der Vater von der Arbeit nach Hause kam, rief er seinem Sohn aufgeregt und zeigte ihm eine Football-Ausrüstung und sagte: Das ist dein Geschenk. Und er versuchte, das anzuziehen. Aber ebenso gut hätte der Vater ihm ein großes, übergroßes Zelt überziehen können, denn er war einfach zu klein. Er konnte nicht einmal den Ball halten. Nach mehreren gescheiterten Versuchen erlebte der Junge, wie sein Vater in die Nachbarschaft ging und die Nachbarjungs zum Footballspiel einlud. Als dieser die Mannschaft zusammengestellt hatte, fragte der Junge: Papi, wo ist mein Platz? Halt den Mund, ich will mich mit dir nicht blamieren. Da schildert Dewey Bartolini seinen Schmerz. Vergebens versuchte ich mit aller Kraft, die strömenden Tränen zurückzuhalten. An jenem Nachmittag starb etwas in mir. Meine Verbitterung wurde immer größer. Als er dem Spiel 2 Stunden zugeschaut hatte, schrie ihn sein Vater plötzlich an: Dewey, ich frage mich ernsthaft, ob aus dir überhaupt ein richtiger Mann werden wird. Dann schildert Dewey: Es kam mir vor, als ob jemand mir einen Dolch in den Bauch gestoßen und umgedreht hätte. 2 Gefühle waren das Einzige, das ich noch wahrnahm: einen unbeschreiblichen Hass auf meinen Vater und das Verlangen, ihm zu beweisen, dass er in seiner Annahme falsch liegt. Verstehen wir, was in diesem jungen Mann das ausgelöst hat, diese Verletzung? Manche unter uns erleben oder haben Ähnliches erlebt in Bezug auf ihre Eltern, Lehrer, Ausbildner, Freunde, Ehepartner, Kinder. Andere leiden seit Jahren unter Ablehnung, fühlen sich deplatziert. Es scheint sich immer wieder zu wiederholen, dass sie abgelehnt werden. Unrecht anderer. Wie geht man nur damit um? Vergeben? Letzten Sonntag hat Daniel darüber gepredigt, wie wir oft Täter sind und das gar nicht erkennen. Ich glaube, dass die andere Seite, die Opferseite, genauso ausgeprägt ist, dass wir manchmal nicht erkennen, was andere Menschen uns angetan haben oder aber nicht wissen, wie damit umgehen. Es scheint eine große Hilflosigkeit zu geben in dieser Thematik. Wie soll das nur gehen? Wir haben es gehört, Jonas hat es gelesen, als dieser Petrus zu Jesus kam und Jesus hatte vorher über Vergebung gelehrt und dann geht er hin: Herr, wenn mein Bruder an mir immer wieder schuldig wird, wie oft muss ich vergeben? Ist 7-mal genug? Nein, antwortet Jesus, nicht 7-mal, sondern bis 77-mal. Das wird hier in Übersetzungen unterschiedlich wiedergegeben. Ich schon wieder vergeben? Immer noch? Immer wieder? Soll das ein Witz sein? Ich kann doch nicht immer nur vergeben. Die Rabbiner lehrten Folgendes. Sie sagten: Weißt du, wenn du verletzt wirst, 3-mal musst du vergeben. Das 4. Mal nicht mehr. So war doch Petrus gut drauf, oder? 7-mal vergeben. Er dachte, er wäre über das Maß aus, gut gedacht und trotzdem falsch. Jesus sagt nein, 77-mal. Was steht hier im Hintergrund? Ich denke, die Geschichte mit Lamech steht hier im Hintergrund des Alten Testamentes. 1. Mose 4, 23 bis 24. Ein Mann erschlug ich für meine Wunde, sagt Lamech. Kain soll 7-mal gerächt werden, aber Lamech 77-mal. Rache regiert wie eine Art Newtons Gesetz. Du hast mich verletzt, ich werde dir das heimzahlen und zwar so, dass du es nie mehr vergessen wirst. Nie mehr. Ich will Gerechtigkeit und ich werde mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln dir das heimzahlen. Wenn mir jemand einen Schmerz zufügt, lasse ich ihn zahlen dafür. Kennst du das? Ja, ich kenne das gut. Ich kenne das auch im Umgang in unserer Ehe. Ich will heimzahlen, aber liege ich richtig? Das Gesetz des Lärmes regiert in einer Welt ohne Gott. Aber Jesus sagt, so soll das bei euch nicht sein. Wir werden nach dem Sommer eine Predigtserie zu diesem Thema halten, wie es in der Welt ist und wie Jesus sagt, wie es bei seinen Jüngern ist. Ein Unterschied, ganz anders. So soll es bei euch nicht sein. Jesus betont die uneingeschränkte Vergebung. Er meint nicht einfach mathematisch 77 Mal, sondern immer wieder, uneingeschränkt. Vergebung ist die einzige Kraft weltweit, die Beziehungen heilen kann, die durch Unrecht, Machtmissbrauch, Verletzungen, Verrat und Hass geschehen sind. Auch international gibt es keinen anderen Weg. Jemand muss vergeben. Aber ich? Manche reagieren nun empört und sagen, wenn du wüsstest, Gust, was der oder die mir angetan hat, du würdest das nie mehr in Wort betonen, schon gar nicht in deiner Predigt. Und ich weiß, ich kann mitfühlen, wenn du so denkst und reagierst. Ich weiß, wie es ist, wenn man 22 Jahre lang erlebt, wie hinter seinem Rücken oder offensichtlich Dinge falsch interpretiert, hingestellt werden, Verletzungen neu geschehen, man ins Abseits gestellt wird, angeklagt wird zu Unrecht und immer wieder die Aufforderung, Gust, vergibst du nochmal? Schon wieder vergeben? Doch, wir lernen zu vergeben. Es ist der Weg des Friedens, auch in Verletzungen, durch die Verwandtschaft oder wo wir stehen. Ich glaube, es ist eine unserer größten Aufgaben, unser Herz einen Weg der Vergebung zu führen und zu lernen. Es ist ein lebenslanger Prozess, wo wir nicht lernen zu vergeben. Weißt du, was wir dann machen? Dann führen wir innerlich eine Strichliste, oder? Der, die. Und diese Strichliste geht mit uns überall hin und führt uns. Und wirkt ihren zerstörerischen Einfluss. Schau, Dinge, die in der Vergangenheit liegen, ich habe das schon mal gezeigt, aber ich finde keine bessere Skizze. Die Dinge geschehen in der Vergangenheit. So, danke Toffi. Die Dinge geschehen in der Vergangenheit und dann sagt man, ja, das war schlimm. Jetzt versuche ich es vergessen, oder? Einfach nicht mehr dran denken, ausweichen. Und dann kommt eine Situation im Jetzt. Das können irgendwelche Dinge sein. Und hier ist der Trigger. Dieselben Dinge, die man hier erlebt hat, kommen verletzten Gefühle hoch. Und dann erlebt man es, wie wenn es gestern gewesen wäre. Es holt mich ein. Und wenn hier keine Vergebung geschieht, dann wird das ständig hin und her gehen. Immer wieder wird es mich einholen, wo Vergebung nicht gelebt wird. Ich werde dem wieder begegnen. Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder ich lerne zu vergeben oder ich werde vergelten. Zwei Extreme sollten wir uns hüten hier. Das erste ist Instant-Vergebung. Du musst einfach schnell vergeben, weißt du? Christen vergeben ja immer. Sofort. Ja, das kann richtig sein, aber es kann manchmal auch falsch sein. Sofort vergeben, ohne Prozess der Bewältigung, ohne den Dingen ins Auge zu schauen, ohne mit Gott darüber zu reden. Und das zweite Extrem ist die lange Bank. Man schiebt es immer vor sich hin und die Dinge wiederholen sich und man leckt die Wunden und fühlt sich immer miserabler und wird immer bitterer dabei und wird es nicht los. Jesus hat die Möglichkeit geschaffen am Kreuz, damit Vergebung geschehen kann, auch wenn Menschen uns verletzen. Dietrich Bonhoeffer, er hat das Buch durchbuchstabiert, als er in Gefangenschaft gehalten worden ist von Schergen des Dritten Reiches. Er sagt, Vergeben und Verzeihen kennt keine Zahl noch ein Ende. Vergebung ist ohne Anfang und ohne Ende. Sie geschieht täglich, unaufhörlich, denn sie kommt von Gott. Ich finde das so stark. Er sagt, weißt du, das kommt nicht in erster Linie aus deinem Herzen, oder? Das kann steinhart sein. Und es braucht manchmal viel, bis Gott bei mir zum Ziel kommt und sagt, jetzt vergebe ich. Es ist ein Prozess und diese geistliche OP, da will Gott uns helfen. Wie bringen wir diese Herzen zum Schmelzen? Nicht wir. Gott will sie zum Schmelzen bringen, indem wir zuerst einmal betrachten, welches große Erbarmen und die Großzügigkeit Gottes über deinem Leben steht. Als Angebot, wenn du Jesus noch nicht kennst, oder als Erfahrung, wenn du mit Jesus lebst. Jesus in dieser Begebenheit in Matthäus 18, er macht verschiedene Formulierungen, wir kommen noch darauf zu reden. Gleich zu Beginn, also es geht darum, dass ein Knecht Rechenschaft ablegen muss vor dem König. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und dann zusammenfassend, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Wisst ihr, alle diese Begriffe, die Jesus hier gebraucht in dieser Erzählung, die beruhen auf der Rechtssprache. Es geht nicht um Gefühle oder Emotionen im Ersten, sondern um Recht und Unrecht. Also, ein König hatte seinen Verwaltern wichtige Aufgaben anvertraut und die nötigen Mittel. Und dann kam der Tag, wie das so ist, Abrechnung, oder? Jahresabschluss, oder wie wir das heute nennen, und Rechenschaft ablegen. Und da stellt sich heraus, dass dieser Verwalter, dem der König anvertraut hatte, die Mittel veruntreut hatte. Und darüber aus astronomische Summen an Schulden angehäuft hatte. Als Jesus die Geschichte erzählte, nimmt er die größte Zahl seiner Sprache und gebraucht es in der Mehrzahl. Und er sagt, weißt du, dieser Verwalter hat ein riesiges Schuldenarsenal aufgehäuft. Es war so groß, dass es ein Haushaltsdefizit eines Staates sein könnte. Und es stellte sich heraus, dass dieser Mann Unrecht getan hatte. Wie demütigend, jetzt trat er vor dem König an. Der Verwalter musste seine immensen Verfehlungen eingestehen, zugeben, offenlegen. Sein Herz klopft, er schwitzt und bricht aus in Panik. Was wird nun kommen? Nein, es würde schlimm kommen, denn Rechenschaft war gefordert. Und der König sagt zu ihm, du hast Schuld aufgehäuft und ich werde das zurückfordern vor dir. Und du wirst mit deiner Familie in die Sklavenschaft gesandt, du kommst ins Gefängnis und ihr bezahlt das zurück. Und damals war das so in der Gesellschaft. Wenn man Schulden nicht bezahlen konnte, dann wurde man auf dem Sklavenmarkt verkauft. Kein reicher Onkel, keine Tricks, keine VIPs mehr, die ihm helfen konnten. Die feste Regel greift, du hast Schulden und du zahlst dafür. Eine letzte Idee kommt dem Angestellten. Was, wenn ich diesem König sage, dass es mir leid tut und an seine Barmherzigkeit appelliere und er wirft sich vor dem König nieder und sagt, weißt du, ich zahle dir alles zurück, irgendwann. Die Anwesenden fassen es kaum, sie verdrehen ihre Augen. Geht's dem eigentlich noch? Was denkt er sich denn? Er will das abarbeiten, in 1000 Jahren wird er das nicht schaffen, das abzuarbeiten. Unmöglich, der macht sich ja lächerlich, sie verdrehen ihre Augen, wie peinlich. Da sehen sie auf einmal beim König, wie ihm die Tränen in die Augen schießen. Wie sein Herz herumdreht, wie ihn die Barmherzigkeit packt und wie er merkt, und vor seinen Augen läuft ein Film ab, diese Familie, sie wird auseinandergerissen. Er im Gefängnis, sie in der Sklaverei, alles zerstört, kaputt. Dann kommt das Unfassbare. Ich erlasse dir all diese Schuld. Und ich lasse dich frei und deine Familie kommt nicht ins Gefängnis. Wow. Jedermann staunt. Was ist hier geschehen? Könnt ihr euch vorstellen, wie der weggelaufen ist zu seiner Familie? Hey, hey, habt ihr gehört? Wir müssen nicht ins Gefängnis, die Schuld ist gestrichen. Hurra! Macht ein Fest! Wow, so etwas zu erleben, das ist Gnade. Freudentanzend. An dieser Stelle ist es entscheidend für uns zu begreifen, wie das Vaterherz Gottes für uns schlägt, für dich und mich. Stell dir vor, all deine Schuld, und vielleicht müssten wir hier Fortsetzung machen. Bei mir muss man Fortsetzung machen. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber das Blatt ist voll. Und jetzt können wir sagen, aha, aber diese Schuld, und wir müssen heute hier von Millionenbeträgen reden, geht die einfach weg? Ist die einfach verschwunden? Wer wird für den Verlust aufkommen? Klar, der König. Der König selber muss dafür gerade stehen und die Schuld übernehmen. Das ist die frohe Botschaft der Vergebung. Jesus gibt sein Leben, damit diese Schuld vergeben wird am Kreuz. Deshalb feiern wir diesen Jesus. Er bezahlt diese Schuld, die wir begleichen müssten. Stell dir vor, es gibt Vergebung für all deine Verfehlungen. Das ist eine geniale Botschaft, oder? Neu anfangen bei Jesus. Viele wissen nicht mehr heute, was ihre immense Schuld sein könnte, oder? Das geht mir manchmal auch so. Ich habe mich an viele Dinge gewöhnt und Gott muss manchmal außerordentlich stark zu mir reden, dass mir bewusst wird, wo ich falsch liege. Und wir brauchen Gottes Hilfe. Paulus sagt es so: Ohne die Gebote Gottes könnte ich Sünde nie erkennen. Wir können es nicht. Aber wenn wir uns diesem Wort Gottes aussetzen, werden wir erkennen, was alles in unserem Leben falsch gelaufen ist und was wir verbrochen haben. Wo es keine Schuld und keine Vergebung mehr gibt in unserer Gesellschaft, da müssen andere Strategien herhalten, oder? Drei möchte ich nennen, zerstörerische Strategien. Das erste ist die Vermeidungsstrategie. Darüber hat Daniel gepredigt. Ich doch nicht, oder? Mache ich doch nicht. Schuld sind immer die anderen. Ich bin doch kein Mörder, nur Opfer. Ich mache mal Mut und sage, nimm mal die 10 Gebote, 2. Mose 20, nimm die Bergpredigt und setze ich mal eine Stunde hin und frage Gott, Herr, was ist alles falsch in meinem Leben? Ich habe das mal mit jungen Leuten erlebt, an einem Wochenende kamen sie an ein Jugendwochenende, ist schon einige Zeit her, aber ich habe das nie mehr vergessen. Dann kommen sie und sagen, Gust, ich weiß nicht, weshalb ich Jesus annehmen soll. Sage ich, okay, habt ihr eine Stunde Zeit? Ja. Ich sage, das sind die 10 Gebote, Bergpredigt. Geht doch mal in die Stille miteinander, nach einer Stunde kommt ihr wieder. Nach einer Stunde kommen sie völlig zerknirscht und sagen, jetzt wissen wir, wozu wir Jesus brauchen. Und sie haben sich bekehrt. Also die zerstörerische Strategie Vermeidung fruchtet nicht. Das zweite, der Beichtstuhl der Öffentlichkeit. Habt ihr einmal schon beobachtet in den sozialen Medien, im Fernsehen und so weiter, in Talkshows, wie die Menschen bereit sind, über ihre Verfehlungen und ihre Verletzungen auszubreiten, alles zu erzählen, bis in intimste Details, dass ich manchmal staune und sage, Mann, in der Öffentlichkeit? Irgendwie ist es ein Beichtstuhlersatz geworden, oder? Man teilt einander die Schmerzen und Schwierigkeiten mit, die Nöte, die Verletzungen. Das Problem ist nur, wo sind die Leute, wenn die Show zu Ende ist? Allein. Dann müssen sie selber klarkommen. Versuch der Entlastung durch Mitteilen der Schmerzen. Das Dritte, was ich erwähnen will, ist die Selbstbestrafung. Ich kann mir selber nicht vergeben für das, was ich angerichtet habe. Ich bin so blöd, so doof. Wie konnte ich das mir nur antun oder jenen? Ich verstehe mich selber nicht mehr. Und jetzt bestrafe ich mich selber. Ich lehne mich selber ab. Ich drehe mich in der Selbstanklage. Und andere dürfen gern auch noch drumherum trampen. Und es kann enden in Selbstverletzung, ja in Suiziden. Selbstbestrafung. Die frohe Botschaft ist, Jesus sagt, schau. Überall, wo eine innere oder äußere Anklage vorhanden ist in deinem Leben, gibt es Vergebung. Und manche müssen auch lernen, sich selber zu vergeben. Wenn Jesus dir vergibt und vergeben hat, woher nehme ich dann das Recht, mir nicht zu vergeben? Jesus will uns hier befreien. Wie klären wir, ob eine Anklage berechtigt ist oder nicht? Indem wir erstens Gottes Wahrheit suchen, studieren, glauben und anwenden. Jesus sagt in Johannes 8, seine Jünger werden sein Wort studieren und leben. Und dann sagen, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit Gottes führt uns dahin zu erkennen, wo wir schuldig geworden sind und wie wir Vergebung empfangen dürfen und wo wir allenfalls auch eben Vergebung schenken sollen. Hier haben wir in unserer heutigen Zeit eine riesen Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. So wie wir uns selber wahrnehmen, sind wir oft nicht. Andere sehen es manchmal besser. Und wir brauchen dieses Spiegeln als zweites von anderen. Wisst ihr, die Schläge des Freundes meinen es gut, die Küsse des Hassers sind trügerisch, sagen die Sprüche. Wir brauchen Menschen, die uns ehrlich spiegeln und uns helfen zu sehen, wie es bei mir aussieht. Ich denke an eine der schwierigsten Situationen von Bekenntnis. Da sitzt ein Mann am Tisch und sagt, weißt du Gust, ich traue mir doch gar nicht zu sagen, ich bin ein Mörder. Ich habe jemandem das Leben genommen. Ich saß im Gefängnis. Ich bin ein ganz schlimmer Mensch. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Leben. Kann mir vergeben werden? Ja, was sage ich ihm? Nein, wir verniedlichen nicht, was er getan hat. Es ist schlimm und schrecklich. Es ist so. Aber die Botschaft von Jesus ist, du darfst neu anfangen. Du bekommst Vergebung von Jesus. Und wenn du sagst, wenn so einem Menschen vergeben worden ist, will ich nicht in der Ewigkeit sein, dann ist das deine Entscheidung. Es ist die Barmherzigkeit von Jesus. Lasst uns diese Vergebung immer wieder feiern und sie genießen, denn Jesus schenkt sie uns. Aber vermeide die nächste Falle, wenn es darum geht, anderen zu vergeben. Die Falle, du zahlst. Nachdem ich das erlebt habe, zahlst du. Gibt's das? Die Geschichte geht weiter. Dieser Verwalter geht hinaus, aber schnell hat er vergessen. Die Freude der Vergebung, der Barmherzigkeit dieses Königs. Und er geht durch die Gegend. Da begegnet ihm einer in seinem Umfeld und der schuldet ihm Geld. Du stehst in meiner Schuld. Du zahlst jetzt, geht er auf ihn zu. Und er sagt, ja, ich kann nicht. Dann würgt er ihn, drückt ihn in die Ecke und sagt, du wirst mir das zahlen. Und sonst schmeiße ich dich ins Gefängnis. Er bittet ihn mit den Worten, wie dieser erste Verwalter den König geboten hat oder ihn gebeten hat, habe Geduld, ich zahle es dir zurück. Wisst ihr, den Betrag, den er einforderte, der war durchaus zurückzahlbar. Weniger als ein Millionstel der Schuld des ersten Angestellten. Etwa 100 Tagelöhne. Er sagt, schau, ich zahle es ab. 100 Tagelöhne, ich arbeite für dich. Wie reagiert er? Er sieht den Menschen nicht mehr. Er würgt ihn nur noch und sagt, du bist mir schuldig und du wanderst ins Knast, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Ich halte dich in meinem Gefängnis. Wir Menschen neigen dazu, dass wir von Gott großzügig Vergebung beanspruchen und dann denken, wir müssen anderen nicht vergeben. Es gibt eine Studie im Journal of Adult Development, die ergab interessanterweise, 75% der Befragten glaubten, dass Gott ihnen ihre Verfehlungen vergeben hätte. 52% gaben an, selbst anderen vergeben zu haben. Und vermutlich ist die Zahl noch hoch. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn diese Geschichte hier aufhören würde. Aber stellt euch vor, macht euch das nochmal zum Bild. Und jetzt gibt Jesus ganze Vergebung, millionenfach, und der andere mit seinen paar Talenten etwa so. Und dann blasen wir das auf, oder? Es wird immer größer in unserer Sicht und größer. Der Kerl wird mir bezahlen für das, was er mir angetan hat. Der König, er hört das von anderen, wie dieser erste Knecht, sein Angestellter, dieses eine einfordert beim anderen und ihn ins Gefängnis geworfen hat. Da packt ihn der Zorn. Er zitiert diesen ersten Verwalter zu ihm und sagt, lieber Freund, du hast mich wohl nicht ganz verstanden, oder? Du dachtest, ich sei ein übersensibler, dussiger, alter König, der dir vergibt und Barmherzigkeit gibt und du könntest in deiner alten, verletzenden, fordernden Art weitermachen, egoistisch. Ich habe dir eine Chance gegeben. Du hast sie vertan. Du wirst ins Gefängnis geschmissen und jetzt kommen die Folterknechte zum Zug. Werft ihn ins Gefängnis. Jesus sagt es so, so wird mein Vater im Himmel euch auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Boah. Aufrechnen, so einen kleinen Betrag. Wie ist das? Gott schenkt Erbarmen, Schuldenerlass, Gnade. Großartig, der erste Verwalter. Dann sagt Jesus, schau, du schenkst daraufhin Erbarmen, Schuldenerlass und Gnade gegenüber anderen. Gott schenkt dir Erbarmen, Schuldenerlass, Gnade. Das ist ein Kreislauf. Gott ist großzügig im Beschenken. Aber Gott sagt auch, schau, du forderst Recht, du forderst Schuldenbegleichung. Begleichung. Und Gott, wie wir da daraufhin reagieren, wo wir so sind und einfordern. Du sagst ja nicht nur Recht, Schuldenbegleichung, sondern ich fordere Gerechtigkeit. Ja, dann sagt Jesus, weißt du, wenn du das tust, dann fordert Gott auch. Was fordert er? Recht, Schuldenbegleichung, Und was zum Schluss? Gerechtigkeit. Gott wird es von dir und mir einfordern. Er wird das durchdringen in mein Leben hinein. Das steht hier auf dem Spiel, wenn wir nicht vergeben. Wir müssen uns entscheiden. In dem Bereich Erbarmen, Schuld erlassen, Gnade schenken, Vergeltung oder Barmherzigkeit, Hass oder Gnade, Gefängnis oder Freiheit, Leben oder Tod. Wisst ihr, Schuld nicht erlassen wollen, ist ein willentlicher Entscheid. Es heißt hier im Text, dass Jesus sagt, vom Zweiten, der nicht Schuld erlassen wollte, er wollte nicht. Es heißt nicht, er konnte nicht, er fühlte sich nicht danach, sondern er wollte nicht. Rache ist der Versuch, Gerechtigkeit zu schaffen, und darin sind wir sehr erfolgreich, oder? Philipp Yancey hat ein Beispiel erzählt in einem seiner Bücher, hat mich sehr bewegt. Er schildert einen Ehestreit von einem Ehepaar, das ihm bekannt ist, von Freunden. Und die Wut des Konfliktes kam zum Siedepunkt. Eines Abends beschimpft dieser Mann seine Frau und er brüllt sie an. Ich hasse dich! Ich halte es nicht mehr aus, ich habe genug, ich will nicht mehr. Nein, nein, nein. Ein paar Monate später wacht er mitten in der Nacht auf, weil er merkwürdige Geräusche aus dem Kinderzimmer hört. Sein zweijähriger Sohn. Und er geht da hinaus und dann hört er dieses zweijährige Kind mit demselben Tonfall, nur leiser, wiederholen. Ich hasse dich, ich halte es nicht aus. Nein, nein, nein. So sieht ein Leben aus ohne Vergebung. Es setzt sich fort. Das ist das Tragische. Positiv in dieser Geschichte, und das will ich auch hervorstreichen, es ist nötig, der Verwalter erkennt die Schuld des anderen. Er sieht sie. Es gibt viele verletzte Menschen heute, die sind völlig diffus in ihrem Erleben. Sie sehen wohl ihre Verfehlungen, aber was Menschen ihnen getan haben, verwischt sich in ihren Tränen und Schmerzen. Sie sehen nicht mehr klar. Es ist die Gleichung, ich bin selbst schuld, ich zahle dafür. Auch diese Gleichung gibt es heute. Ich denke an eine Frau, sie erlebte Demütigungen, Verletzungen über eine lange Zeit, körperlicher, sexueller Missbrauch als Kind. Dann die Ehe mit einem Alkoholiker, er bricht die Ehe und als sie den Mann konfrontiert, sagt er nur, tu doch nicht so kleinlich, so eine Lappalie. Also denkt sie, ich bin kleinlich, ich schaffe das schon, Kopf runter und durch. Dann diverse Konkurse im Geschäft, sie übernimmt alle Verantwortung, der Mann nichts, alles hängt an ihr. Dann 6 Jahre Mobbing an einer Stelle. Ja, vermutlich bin ich doof. Kopf runter und durch. Du schaffst das schon. Bis zum totalen Zusammenbruch, wo nichts mehr ging. Weshalb? Ich bin selbst schuld, ich zahle. Jesus will uns vor solchen Dingen erlösen. Er möchte uns helfen zu sehen, wie die Zusammenhänge wirklich sind. Und diese Frau hat in der Seelsorge angefangen zu lernen, wo liegt Schuld auf meiner Seite, aber wo liegt Schuld auf der Seite des Mannes oder des Geschäftes. Und sie fängt dann aufzuatmen. Fachleute entscheiden ja zwischen Aggressionen gegen außen und gegen innen. Hier war eine klassische Situation von Aggression gegen innen. Ich bin ja der Doofe. Was, wenn ich einfach nicht aus diesem Opferkreislauf herauskomme, das Gift der Bitterkeit mein Leben prägt, Aggressionen gegen mich vorherrschend sind und sie nicht loswerde? Das Letzte, erspare dir die Folterknechte, die dein Leben zur Hölle machen. Wir lesen hier: voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Ich lasse mein Recht auf Vergeltung nicht los. Bringt uns unter die Folterknechte. Manche Theologen reden davon, dass hier die ewige Verlorenheit angesprochen ist. Es ist richtig, wenn ein Mensch keine Vergebung von Gott hat, wird er in der Ewigkeit getrennt sein von ihm. Aber ich glaube, es geht darüber hinaus darum, was für Folterknechte wir in diesem Leben erleben. Vielleicht im Jetzt leidest du unter Folterknechten. Weshalb dasselbe Wort, wie das für Dahingeben hier im Gleichnis oder in dieser Geschichte gebraucht wird, kommt in Römer 1 zum Zug, wo Gott sagt: Sie haben sich von mir abgewandt, sie haben mir nicht gedankt, und jetzt gibt es Gericht. Und wie sieht das Gericht aus? Ich lasse sie machen, was sie tun. Wisst ihr, das ist ja eine große Fehleinschätzung heute, wenn Menschen sagen: Wo ist denn Gott? Ja, der zieht niemand zur Rechenschaft und so. Gott ist dran und will uns in seiner Liebe zurückziehen und lässt uns leiden, bis wir merken, so geht es nicht, weil er uns helfen will. Wenn Menschen nicht vergeben können, ist das die Hölle auf Erden. Du willst Gerechtigkeit um jeden Preis, du wirst sie bekommen, aber sie wird dich nicht in die Freiheit führen, sondern ins Gefängnis der Bitterkeit. Und das schlimmste Gefängnis auf dieser Welt ist das Gefängnis eines unversöhnlichen Herzens. Verbitterung wird im Körper wie Gift, sagt der Arzt Macmillan. Bluthochdruck, Schlaganfälle, Nierenkrankheiten, Magen- und Darmgeschwüre, hinter Kopfschmerzen oder körperlichen Schmerzen, die keine organische Ursache haben, verbergen sich häufig emotionale Konflikte, sagt er. Manfred Engeli, den ich sehr schätze, sagt: Das Unvergebene zerfrisst den Menschen wie eine Säure. Unversöhnlichkeit macht lebensunfähig. Wer nicht vergibt, hält seinen Schmerz fest und seine Seele kann nicht gesunden. Vergebung ist der Schlüssel zur inneren Heilung. Der Ausweg aus diesem Gefängnis der Bitterkeit. Aber was, wenn wir einen Peiniger ansprechen und er lehnt uns nur ab, wie bei dieser Frau, uns auslacht, keine Versöhnung will, kein Schuldeingeständnis bringt? Einige Schritte, die sind dann auf dem Skript, ich kann die Zeit halber nur kurz zusammenfassen. Erstens, ich soll Gottes Maßstab für Recht und Unrecht gewinnen, anhand des Doppelgebotes von Jesus, ihn, den lebendigen Gott, zu lieben mit allen Kräften und unseren Nächsten wie sich selbst. Erleben, was ist Schuld, was ist Täterschaft, wo bin ich Opfer? Das Zweite, und dieser Schritt wird oft in der Beratung übergangen, das Unrecht bei Gott anklagen. Wir lesen es in den Psalmen, immer wieder, wie David kommt und dann leert er sein Herz aus und seinen ganzen Schmerz und die Ungerechtigkeit breitet er bei Gott aus. Und sagt: Weißt du, ich habe es nur gut gemeint, Psalm 35, aber sie haben mir mit Unrecht geantwortet. Es ist eben nicht so in unserer Welt, dass wenn wir uns überall gut verhalten, dass dann nie einmal etwas jemand gegen uns hat, sondern wir sind eine verletzende Gesellschaft und eine verletzte Gesellschaft. Klagelieder, dies ist ein entscheidender Schritt, den Schmerz und die Not vor Gott auszuschütten. Manche trauen sich nicht, ihren Peiniger vor Gott zu bringen und sagen: Herr, die hat mir das angetan. Es tut so weh, ich komme nicht darüber hinweg. Eine Nonne, eine Diakonissin kam in die Beratung und dann sagt ihr der Seelsorger: Schau, und sie kommt zur Klärung ihrer Verhältnisse mit ihrer Mutter, die sehr schwierig war. Und dann sagt ihr der Seelsorger: Du musst mal lernen, dein Herz zu öffnen und Gott deinen Schmerz herauszulassen und deine Mutter vor Gott anzuklagen. Was? Ich werde nie meine Mutter vor Gott anklagen. Das darf man doch nicht. Und sie bleibt dabei und der Seelsorger sagt ihr: Schau, es ist wichtig, dass du das lernst, das Unrecht bei Gott auszusprechen. Einige Wochen später kommt sie wieder in die Beratung und sie reden nochmal darüber. Da bricht es auf einmal aus ihr heraus: Ich hasse meine Mutter. Aha, endlich. Und jetzt kann sie damit zu Gott gehen und Gott erträgt das, weißt du? Er weiß, wie die tiefsten Schmerzen sind in unserem Leben. Wie war das bei Jesus? Hat der Stoisch einfach alles ertragen? Dann lies mal nach in 1. Petrus 2,13. Und da sagt Petrus, wir sollen Jesus nachfolgen und er hat das Unrecht seinem Vater angeklagt. Er hat es ihm abgegeben und dann hat er seinen Peinigern vergeben. Und so können wir das auch, wenn wir als nächsten Schritt erkennen, Gott ist der oberste Richter. Und jetzt bringen wir ihm dieses Unrecht, den Schmerz. Und wenn Gott der oberste Richter ist, sagt er, ich will nicht, dass du dich selber rächst. Überlass es mir, Gerechtigkeit zu schaffen. Gut, Herr, da hast du die Person mit ihrem ganzen Dreck. Ich lasse sie los an dich und übergebe es dir, Gerechtigkeit zu schaffen. Ich vertraue dir. Und dann kann ich den Menschen vergeben, weil ich weiß, jemand kümmert sich drum. Ich muss das nicht mehr tun. Und dann können wir um Heilung beten miteinander. Es hat sich als hilfreich erwiesen, diese Liste persönlich durchzustudieren. Ihr findet das auf dem Skript. Oder eben mit einer Person, wo ihr Vertrauen habt, eine seelsorgliche Person, diese Prozesse durchzugehen und miteinander zu beten. Deshalb gibt es das Seelsorgeteam und ihr dürft euch gerne an der Koordinationsstelle melden, wenn ihr solch einen Prozess wünscht. Es kann Heilung geschehen, auch in allem, was wir erlebt haben. Ich zitiere Bertolini, der junge Mann, der am Anfang solche Dinge mit seinem Vater erlebt hat. Er sagt dann, mir ist bewusst, dass Verletzungen tief gehen und dass sie oft nur quälend langsam verheilen. Genauso weiß ich auch, dass Erinnerungen von Feuer der Bitterkeit versenkt sein können und dass einmal zerstörtes Vertrauen unendlich viel Zeit benötigt, um wieder aufgebaut zu werden. Klammer, vielleicht nie in dieser Welt. So viel an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Vertrauen kann aber wiederhergestellt werden. Man kann wieder anfangen, miteinander reden. Herzen können wieder heilen. Ich habe es erlebt und bin der lebendige Beweis dafür. Für Gott ist es nie zu spät, ein bereitwilliges Herz zu verändern oder wenn es sein muss, ein unwilliges willig zu machen. Meine Erfahrung ist, wenn wir vergeben, dann lassen wir andere aus dem Gefängnis raus. Wenn wir nicht vergeben, meinen wir halten jemanden im Gefängnis, aber wir selbst hocken im Gefängnis. Jesus will uns befreien davon. Und ich mache Mut. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier drin und sagst, keine Ahnung von diesem Jesus. Ich möchte gern und ich habe gemerkt, mein Leben ist voller Schuld. Es gleicht diesem Blatt mit all diesen Dingen drauf, aber ich weiß nicht, wie ich das losbekomme. Du sagst, ich habe so viel Unrecht erlebt, ich komme gar nicht mehr klar. Kann Jesus helfen? Ja, du darfst auf mich zukommen. Wir möchten dir gerne helfen, den Weg in die Beziehung zu Jesus zu finden, in diesen Prozess der Versöhnung und Heilung zu kommen. Jesus steht da und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Vielleicht folgst du Jesus schon länger nach. In der letzten Folie die Frage möchte ich einen Moment stehen lassen. Wo handelst du gegenüber anderen nach dem alten Prinzip, du hast mich verletzt, also wirst du zahlen? Wäre es dran, jemanden loszulassen an Jesus? Und wo lebst du in diesem Gefängnis der Bitterkeit und kommst nicht raus? Welcher Schritt wäre von Jesus her dran heute Morgen? Ich mache dir Mut. Jesus hat alles gegeben, aber diese Frage, die musst du selbst beantworten. Wie wird deine Antwort sein? Wirst du ganz Jesus vertrauen? Wir hören jetzt ein Musikstück. Und in dieser Zeit haben wir die Möglichkeit, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Da, wo du stehst mit deinem Leben, mit deinen Peinigern, mit deinen Nöten, ich ermutige dich. Gott will dich segnen. Amen. Bleiben, gell?